Also stell dir vor, du bist auf offener See. Dein Boot ist gerade gekentert und du drohst wirklich zu ertrinken.
Oh, okay, ein ziemlich dramatischer Einstieg heute.
Ja, total. Aber bleib mal kurz bei dem Bild. Ein Rettungsschwimmer rudert auf dich zu, der hat auch den Rettungsring schon in der Hand. Und dann fragt er dich plötzlich, haben Sie eigentlich das Formular für die Seenotrettung in dreifacher Ausfertigung dabei?
Das wäre natürlich völlig absurd.
Genau. Und er schiebt dann noch hinterher, können Sie mir mal eben Ihre Kontoauszüge der letzten 3 Monate zeigen, bevor ich den Ring werfe?
Ja, das ist ein Bild, das man so schnell nicht vergisst.
Und es klingt komplett verrückt, oder? Aber wenn wir uns den dicken Stapel an Dokumenten ansehen, den wir für unsere heutige Quellenanalyse auf dem Tisch haben, dann ist das ziemlich exakt die Art und Weise, wie unser Sozialstaat laut einigen sehr hartnäckigen Klägern funktioniert.
Absolut. Wir betrachten heute wirklich ein juristisches Schlachtfeld. Da geht es um nichts Geringeres als das nackte Überleben und eben die Frage, wie viel Kontrolle der Staat dafür im Gegenzug einfordern darf.
Ja, und wir haben hier echt einiges vorliegen für unseren Deep Dive.
Genau, wir haben hochkarätige Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Bundessozialgerichts auf der einen Seite und demgegenüber stehen hunderte Seiten an extrem detaillierten, also wirklich kleinteiligen juristischen Schriftsätzen eines Klägers.
Eines sehr speziellen Klägers, muss man dazu sagen.
Richtig, der bezeichnet sich selbst, basierend auf einer UN-Resolution, als, ich zitiere, souveräner Menschenrechtsverteidiger.
Okay, und wenn ich so einen Begriff lese, ne, dann muss ich direkt mal stellvertretend für dich, unseren Zuhörer, dazwischen grätschen.
Aha, warum das?
Naja, weil wenn jemand anfängt, sich selbst als souverän zu bezeichnen und mit UN-Resolutionen hantiert, da schrillen bei mir und wahrscheinlich auch bei vielen anderen sofort alle Alarmglocken.
Das verständlich, ja.
Das klingt für mich erst einmal nach Leuten, die sich Fantasieausweise basteln und den Staat als solches komplett ablehnen.
Ja, und wir haben hier ja interessanterweise auch einen Lagebericht des Innenministeriums aus Rheinland-Pfalz vorliegen, der genau solche Akteure der Reichsbürgerszene zuordnet.
Genau den Bericht meine ich. Und bevor wir da jetzt tiefer reingehen, müssen wir das echt klarstellen für dich als Zuhörer.
Die Neutralität ist hier extrem wichtig.
Ganz genau. Wenn wir uns diese Quellen ansehen, da prallen zwei völlig polarisierte Realitäten aufeinander. Es geht uns heute null darum, irgendwie zu entscheiden, wer hier politisch oder moralisch im Recht ist.
Wir ergreifen absolut keine Partei.
Richtig, unsere Mission heute ist es ausschließlich, die faszinierende juristische Mechanik dahinter zu sezieren. Wir wollen gucken, was passiert eigentlich rechtlich, wenn jemand sagt, ich entziehe dem Jobcenter jetzt formell die Erlaubnis, mein Leben zu verwalten.
Und um diese Mechanik überhaupt zu verstehen, müssen wir uns das Fundament ansehen, auf dem dieser gesamte Konflikt ausgetragen wird.
Und das ist bei uns in Deutschland das Grundgesetz, oder?
Exakt. Konkret geht es da um Artikel 1, also die unantastbare Menschenwürde, und das ist gekoppelt mit Artikel 20, dem Sozialstaatsprinzip.
Okay, das sind die dicken Bretter.
Ja, und die Dokumente, die wir hier haben, die zitieren wiederholt wegweisende Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Da hat das Gericht nämlich eine sehr deutliche rote Linie gezogen.
Wie sieht die aus?
Das Gericht sagt, das menschenwürdige Existenzminimum ist kein staatliches Almosen, es ist ein unverfügbares Grundrecht.
Ein unverfügbares Grundrecht. Okay, ich versuche das mal zu übersetzen. Das Existenzminimum ist im Grunde wie Sauerstoff. Der Staat darf dir den Sauerstoff nicht abdrehen, egal was passiert.
Das ist ein sehr passender Vergleich, ja.
Und zwar nicht nur das, was du zum reinen physischen Überleben brauchst, also Wasser, Brot und ein Dach über dem Kopf.
Sondern eben auch die soziokulturelle Teilhabe, genau.
Ja, aber da, also da muss ich jetzt sofort mal kritisch nachhaken.
Nur zu.
Ist das in der Praxis wirklich so bedingungslos? Also angenommen, ich weigere mich permanent, irgendeinen Job anzunehmen. Ich beleidige meinen Sachbearbeiter jeden Tag und werfe alle Formulare konsequent aus dem Fenster.
Ja, okay, das wäre das Extrembeispiel.
Ja, aber muss der Staat mir dann trotzdem jeden Monat klaglos mein Konto füllen?
Das ist juristisch gesehen genau der entscheidende Reibungspunkt in diesen ganzen Akten. Das Bundesverfassungsgericht verneint nämlich eine völlige Bedingungslosigkeit.
Ach, also doch Bedingungen?
Ja, es gibt da den sogenannten Nachranggrundsatz. Der Staat darf durchaus verlangen, dass eine Bedürftigkeit vorliegt und dass du eben auch versuchst, diese zu überwinden, bevor die Allgemeinheit für dich zahlt.
Okay, das klingt nach den ganz normalen Pflichten im Jobcenter.
Genau. Die entscheidende Frage ist aber das Wie. Das Gericht hat in einem sehr bekannten Urteil von 2019 ganz klargestellt, dass der Staat dich nicht verhungern lassen darf, nur um Kooperation zu erzwingen.
Also keine totale Sperre.
Richtig. Die Verfassungsrichter haben da eine harte Grenze bei 30% gezogen. Sanktionen, die den Regelsatz um mehr als 30% kürzen, greifen in diesen unantastbaren Kernbereich der Menschenwürde ein.
Und sind damit verfassungswidrig.
Ganz genau.
Das ist krass, weil in einem der Schriftsätze des Klägers, da wird es extrem drastisch formuliert. Er nennt Totalsanktionen eine Form von finanziellem Waterboarding.
Ein sehr heftiger Begriff.
Ja, total politisch aufgeladen. Er argumentiert da, dass der Entzug der Lebensgrundlage als Druckmittel eigentlich nichts anderes sei als Folter.
Wie gesagt, der Begriff ist krass. Aber die juristische Stoßrichtung dahinter, die wird interessanterweise sogar von Sozialgerichten gestützt.
Ach echt?
Ja. Wir haben hier in unseren Dokumenten auch ein Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe. Da geht es genau um diesen Mechanismus der Leistungsentziehung.
Und was sagen die?
Das Gericht urteilte da, dass eine vollständige Leistungsentziehung ohne vorherige, und zwar sehr individuelle und mündliche Anhörung, nicht nur ermessensfehlerhaft ist, sondern schlichtweg verfassungswidrig.
Wow, okay.
Und die tiefere verfassungsrechtliche Logik dahinter, die ist wirklich bemerkenswert. Die Menschenwürde geht laut Gericht eben nicht durch, ich sag mal, unwürdiges oder unkooperatives Verhalten verloren.
Also selbst wenn ich mich völlig daneben benehme?
Selbst jemand, der das System maximal sabotiert, verwirkt sein Recht auf Existenz nicht.
Okay, das bedeutet also, der Staat hat eine Art, ja, Dauergewährleistungspflicht. Er darf sich nicht einfach wegducken, wenn da jemand durch das bürokratische Raster fällt?
Genau das ist der Punkt.
Buch beschrieben. Da taucht immer wieder der Begriff Feuerwehrprinzip auf.
Ja, und das schließt eigentlich direkt an deine Rettungsschwimmer-Analogie vom Anfang an.
Stimmt. Wie heißt das in dem juristischen Fachjargon nochmal?
Der Begriff, der in den Schriftsätzen auftaucht, ist die Ex officio Dauergrundrechtsgewährleistung.
Was für ein Wort.
Klassisches Beamtendeutsch. Aber das bedeutet im Grunde nur, der Staat muss von Amts wegen handeln.
Okay.
Der darf eben nicht erst auf das perfekt ausgefüllte Formular warten, wenn er eigentlich schon positive Kenntnis von einer existenziellen Notlage hat.
Wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also wir hatten da doch dieses Beispiel in den Akten mit dem Kind.
Ah ja, genau, die Klassenfahrt.
Richtig, also da braucht ein Kind dringend 450 Euro für eine anstehende Klassenfahrt. Die Familie ist völlig mittellos. Nach diesem Feuerwehrprinzip müsste das Jobcenter doch eigentlich sofort das Geld überweisen, oder? Um einfach die soziale Teilhabe des Kindes zu sichern?
In der Theorie ja. Also wenn das Haus brennt, dann löscht die Feuerwehr. Das ist der Grundgedanke.
Aber?
Wer diesen Einsatz dann zahlt, ob das jetzt ins Budget des Jobcenters fällt oder vielleicht ins Sozialamt, das ist eigentlich nur ein innerbehördlicher Zuständigkeitsstreit.
Das sollte den Bürger also gar nicht tangieren.
Genau. Das Gesetz besagt ganz klar, wenn ein Anspruch besteht, aber unklar ist, welcher Träger jetzt zahlen muss, dann muss der Träger, der zuerst angegangen wird, vorläufig leisten.
Okay, der Kläger in unseren Akten pocht also genau darauf.
Exakt. In einem Eilverfahren sagt ja ganz deutlich, die Klärung eurer administrativen Zuständigkeiten, die dürft ihr nicht auf dem Rücken meines verfassungsrechtlichen Existenzminimums austragen.
Aber wir beide wissen ja, dass die Realität auf den Fluren der Ämter oft ganz anders aussieht, ne?
Oh ja, leider.
Da heißt es dann gerne mal, ohne Anlage VM zur Feststellung der Vermögensverhältnisse können wir Ihren Antrag leider überhaupt nicht bearbeiten.
Der Klassiker.
Ja, der Staat nutzt also diese prozessualen Vorgaben, so Mitwirkungspflichten, Datenschutzfreigaben, Kontoauszüge, um die Leistung erstmal zurückzuhalten.
Und das führt uns eigentlich zum absoluten Kern dieser Auseinandersetzung in unseren Dokumenten.
Da bin ich jetzt gespannt.
Der Kläger argumentiert nämlich, dass das Jobcenter genau diese administrativen Hürden als illegitimes Druckmittel einsetzt. Er sieht darin einen Zwang, sich einem spezifischen Kontrollregime zu unterwerfen.
Und wie wehrt er sich dagegen?
Jetzt nutzt er einen extrem scharfen juristischen Hebel. Das ist eine Formulierung, die in einem Urteil des Bundessozialgerichts verborgen ist.
Ah, ich weiß, welchen Satz du meinst. Den habe ich mir echt rot angestrichen, weil der klingt so total unscheinbar, hat aber eine gewaltige Sprengkraft.
Das hören?
Da steht, ebenso steht es ihm grundsätzlich frei, seinen Antrag zurückzunehmen, um nicht dem Regime des Jobcenters zu unterfallen.
Genau dieser Satz.
Das ist diese Dispositionsfreiheit, oder? Die Freiheit, über sich selbst zu verfügen.
Richtig.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist das Jobcenter in der Logik dieses Klägers quasi wie ein Vampir?
Ein Vampir. Okay, wie kommst du jetzt darauf?
Naja, man sagt doch immer, Vampire können ein Haus nur betreten, wenn sie ausdrücklich hereingebeten werden, oder?
Ja, Das stimmt.
So, und mit dem initialen Antrag auf Sozialleistungen lade ich den Vampir, also dieses staatliche Kontrollregime, quasi offiziell in mein Leben ein. Er darf dann in meine Schränke schauen und meine Finanzen durchleuchten.
Mhm, ich folge.
Wenn ich diesen Antrag nun formell zurückziehe, dann entziehe ich dem Vampir die Einladung. Und zack, er steht schlagartig wieder draußen auf der Fußmatte und darf absolut keinen Schritt mehr in mein Haus machen.
Stimmt dieses Bild?
Ja, das Bild trifft die juristische Mechanik wirklich erstaunlich gut. Es geht hier nämlich knallhart um Datenschutz- und Verwaltungsverfahrensrecht.
Inwiefern? Jede Behörde braucht für ihr Handeln, und das gilt besonders für das Erheben und Speichern von sensiblen Daten, eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage.
Okay, also ein Grund, warum sie das tun dürfen.
Genau. Im Fall des Jobcenters ist diese Grundlage ganz eng an den Zweck gebunden. Und der Zweck ist die Prüfung und Bewilligung von Leistungen.
Macht Sinn.
Wenn du nun als souveräner Bürger sagst, ich nehme meinen Antrag zurück, dann entfällt exakt in dieser selben Sekunde der rechtliche Zweck für jegliche Datenverarbeitung.
Krass. Das heißt, das Jobcenter darf ab diesem Moment einfach absolut nichts mehr von mir fordern?
Juristisch gesehen, ja. Die Schriftsetzer des Klägers, die analysieren das wirklich messerscharf. Ohne Antrag gibt es kein laufendes Verfahren mehr.
Und dann?
Das bedeutet, die Behörde darf keine Kontoauszüge mehr verlangen, sie darf keine Hausbesuche zur Prüfung einer Bedarfsgemeinschaft mehr anordnen.
Da war doch dieser eine Fall in den Akten mit dem geschiedenen Dritten.
Richtig, den der Kläger als Bedarfsgemeinschaftsphantom bezeichnet hat.
Ja, genau. Das Jobcenter wollte dessen Daten haben, um die Leistungen des Klägers irgendwie zu kürzen.
Und mit der Antragsrücknahme bricht diese gesamte Ermittlungsbefugnis des Amtes komplett wie ein Kartenhaus zusammen. Jegliche weitere Speicherung der Daten wäre ab da ein direkter Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.
Aber warte mal kurz. Das ist doch irgendwie ein zweischneidiges Schwert, oder?
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich dem Jobcenter den Antrag vor die Füße werfe und sage, okay Leute, ich spiele nicht mit, dann entziehe ich mich zwar dieser Kontrolle, aber ich bekomme doch dann auch überhaupt kein Geld mehr, oder?
Das würde man denken, ja.
Wovon lebt der Mensch dann? Er braucht dieses Existenzminimum, von dem wir gesprochen haben, doch immer noch um Miete und Essen zu bezahlen. Schneidet er sich da nicht extrem ins eigene Fleisch?
Und das ist genau der Moment, in dem die Argumentation des Klägers auf eine völlig andere verfassungsrechtliche Ebene wechselt.
Okay, jetzt wird's spannend.
Er verzichtet durch diese Antragsrücknahme ja eben nicht auf sein Grundrecht auf Existenzsicherung. Dieses Grundrecht ist, wie wir vorhin ja festgestellt haben, absolut unverfügbar.
Stimmt. Der Sauerstoff?
Genau. Er verzichtet lediglich auf die Leistungen aus diesem spezifischen Gesetzeswerk, also dem SGB II.
Ah, okay.
Seine Logik ist da ganz simpel. Der Staat schuldet mir das Existenzminimum direkt aus der Verfassung. Wenn das Jobcenter mir diese Grundrechte nur gewährt, wenn ich mich diesem Kontrollregime unterwerfe, dann wechsle ich halt den Leistungsträger.
Er verweist die dann einfach aufs Sozialamt.
Exakt. Er argumentiert, dass dann ersatzweise das Sozialamt einspringen muss, weil dort diese Sanktionsmechanismen historisch gesehen deutlich schwächer ausgeprägt sind.
Wahnsinn, das ist ja eine absolute Totalverweigerung der vorgesehenen behördlichen Abläufe. Er baut sich da im Grunde seine völlig eigene rechtliche Architektur zusammen.
Ja, und es ist kein Wunder, dass Gerichte und Behörden da natürlich massiv blocken.
Total. Wenn jemand anfängt, die Standardprozesse so fundamental zu sprengen, dann reagiert so ein System doch meistens einfach mit formaler Zurückweisung. Da flattern dann Kostenbescheide ins Haus oder die Klagen werden wegen irgendwelcher Formfehler sofort abgewiesen.
Und genau an diesem Punkt eskaliert der Konflikt in unseren Quellen erst richtig. Wenn der administrative Staat versucht, den Kläger mit bürokratischen Mitteln abzuwehren, feuert der mit massiven verfassungsrechtlichen Gegenangriffen zurück.
Okay, lass uns einen dieser Gegenangriffe mal genauer anschauen. Da gibt es dieses sogenannte Schlossherr-Butler-Prinzip, das er erwähnt.
Ja, eine sehr bildhafte Argumentation.
Der Kläger wehrt sich in den Unterlagen ja vehement gegen irgendwelche Gerichtsgebühren. Sein Argument geht ungefähr so, er sagt, ich, der Bürger, bin der Souverän. Ich bin der Schlossherr.
Mhm.
Und ich habe durch meine Steuern das gesamte Justizgebäude, das Gehalt der ganzen Richter, die IT-Infrastruktur, also quasi das komplette Schloss, bereits im Voraus finanziert.
Und wo kommt der Butler ins Spiel?
Der Staat ist in diesem Bild lediglich der Butler, der das Recht servieren soll. Der Kläger empfindet es als völlig unlogisch und eigentlich als illegitime Doppelbesteuerung, wenn dieser bereits voll bezahlte Butler plötzlich noch die Hand aufhält und eine extra Gebühr verlangt, nur weil der Schlossherr eine Leistung abruft.
Rhetorisch ist das natürlich eine extrem eingängige Metapher.
Finde ich auch.
Aber er belässt es ja nicht bei Philosophie. Er untermauert das mit einem der komplexesten und härtesten formellen Hebel, die unser Grundgesetz zu bieten hat.
Ah, das Zitiergebot?
Richtig. Das Zitiergebot.
Das musst du uns im Detail erklären, weil das klang in den Schriftsätzen teilweise echt wie so ein juristischer Geheimcode, mit dem man einfach ganze Gesetze aushebeln kann.
Das Zitiergebot ist im Grunde eine verfassungsrechtliche Warnlampe für den Gesetzgeber.
Okay.
Das Grundgesetz schreibt nämlich vor, wenn der Bundestag ein Gesetz erlässt, das ein Grundrecht einschränkt, dann muss dieses Gesetz ausdrücklich in seinem Text benennen, welches Grundrecht da gerade angetastet wird.
Warum das?
Der Gesetzgeber soll quasi gezwungen werden, sich bewusst zu machen, Achtung, wir greifen hier jetzt gerade in die Freiheitsrechte der Bürger ein. Wenn dieses Zitat fehlt, ist das Gesetz nach ständiger Rechtsprechung formell verfassungswidrig und damit komplett nichtig.
Und wie wendet der Kläger das jetzt auf seine Gerichtsgebühren an?
Er schaut sich diese Kostengesetze an, zum Beispiel das Gerichtskostengesetz, und dann argumentiert er, eine staatliche Gebühr ist zwingend ein Eingriff in die Eigentumsgarantie. Das ist Artikel 14 im Grundgesetz.
Logisch, Sie wollen ja sein Geld.
Genau. Nun sucht er in diesen Kostengesetzen nach diesem geforderten Zitat. Und er stellt fest, oh, Artikel 14 wird dort gar nicht als eingeschränktes Grundrecht genannt.
Oh.
Seine Schlussfolgerung ist dann radikal. Er sagt, weil das Zitat fehlt, ist das gesamte Kostengesetz verfassungswidrig und nichtig.
Wahnsinn!
Folglich hat das Gericht aus seiner Sicht überhaupt keine Rechtsgrundlage, um von ihm auch nur einen einzigen Cent zu verlangen.
Er greift also gar nicht die Höhe der Rechnung an, sondern er sprengt gleich das ganze Fundament, auf dem die Rechnung überhaupt steht.
Exakt.
Was für ein cleverer Winkelzug.
Und er macht ja nicht mal bei den Gesetzen selbst Halt. Er attackiert auch die digitale Kompetenz der Justiz.
Oh ja, das EBO-Desaster.
Genau. In den Akten gibt es diesen extrem spannenden Vorfall rund um das EBO, also dieses elektronische Bürger- und Organisationspostfach. Eigentlich ein hochsicheres, staatlich verifiziertes System für diesen digitalen Rechtsverkehr.
Richtig. Der Kläger reicht über dieses System absolut fristgerecht einen Schriftsatz beim zuständigen Gericht ein. Das Gericht weist den Schriftsatz dann jedoch ab, mit der Begründung, es handele sich nur um eine einfache E-Mail ohne qualifizierte Signatur. Die würde den Formvorschriften nicht genügen.
Und hier offenbart sich ein gewaltiges technisches und rechtliches Problem in den Abläufen der Justiz. Man nennt das den sogenannten Medienbruch.
Wie funktioniert der?
Das EBO-System ist ja so konzipiert, dass die sichere Übermittlung selbst als Identitätsnachweis dient, ähnlich wie eine digitale Unterschrift. Wenn das Dokument digital beim Gericht auf dem Server landet, ist es rechtlich komplett bindend.
Aber was passiert dann in der Praxis in der Behörde oft?
Naja, ein Justizangestellter öffnet dieses digitale Dokument, druckt es brav auf Papier aus, stempelt es ab und legt es dann in eine physische Akte.
Und in der Sekunde des Ausdruckens verschwindet natürlich die kryptografische digitale Signatur. Das Stück Papier hat ja keinen Chip eingebaut, ne?
Exakt. Durch diesen Medienbruch vernichtet das Gericht intern seinen eigenen Beweis der Rechtsgültigkeit. Wenn der Richter dann später in die physische Akte schaut, sieht er natürlich nur einen ununterschriebenen Ausdruck und lehnt die Klage ab.
Aber der Kläger in unseren Dokumenten, der weist anhand von Prüfprotokollen nach, dass seine digitale Zustellung eigentlich fehlerfrei war.
Richtig. Und er argumentiert, dass dieser behördliche IT-Fehler nicht ihm angelastet werden darf.
Er geht ja sogar so weit, das als Verletzung des rechtlichen Gehörs nach dem Grundgesetz zu werten, oder? Er sagt im Grunde, wenn euer eigener Drucker meine Unterschrift frisst und ihr mir deshalb den Zugang zum Recht verweigert, dann ist das ein echter Verfassungsbruch.
Das ist eine sehr präzise Analyse von ihm. Wenn der Staat den elektronischen Rechtsverkehr anbietet, dann muss er auch die technische Kompetenz besitzen, diesen rechtssicher zu verarbeiten.
Ja, das sollte man erwarten.
Ein Versagen der gerichtlichen Infrastruktur darf einfach nicht dazu führen, dass ein Bürger seiner prozessualen Rechte beraubt wird. Das ist ein massiver Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit.
Und das ist ja wirklich der rote Faden, der sich so durch all diese Dokumente zieht. Wir sehen einen Kläger, der den Staat bei jedem einzelnen Formfehler, bei jeder schlampigen IT-Verarbeitung und bei jedem fehlenden Paragraphen direkt auf die allerhöchste verfassungsrechtliche Ebene zerrt.
Er fordert eine hundertprozentige fehlerfreie Rechtsstaatlichkeit ein. Ganz genau.
Und das führt uns zur vielleicht wichtigsten Frage: Wie reagiert denn der Staat auf jemanden, der das System mit seinen eigenen juristischen Waffen derart in die Zange nimmt?
Und hier kommt jetzt der Lagebericht des Innenministeriums aus Rheinland-Pfalz ins Spiel, den wir eingangs schon mal kurz erwähnt haben.
Ah, richtig.
Wenn wir uns ansehen, wie staatliche Sicherheitsbehörden auf dieses Phänomen blicken, wird die Fallhöhe plötzlich wahnsinnig deutlich. Der Bericht ordnet nämlich bestimmte Argumentationsmuster, also wie diese fundamentale Ablehnung behördlicher Zuständigkeiten, das Berufen auf eine exklusive Souveränität und das Verweigern von Kostengesetzen direkt dem Spektrum der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter zu.
Aber Moment mal, das ist doch irgendwie paradox.
Inwiefern?
Also die klassische Reichsbürgerideologie, die basiert doch in der Regel darauf, dass sie die Existenz der Bundesrepublik und damit auch das Grundgesetz komplett leugnen, oder?
Ja. Das ist das gängige Bild.
Unser Menschenrechtsverteidiger aus den Schriftsätzen macht doch aber exakt das Gegenteil. Er zitiert das Bundesverfassungsgericht hoch und runter. Er beruft sich auf zig Artikel im Grundgesetz. Er nutzt es als sein schärfstes Schwert. Wie passt das denn für die Sicherheitsbehörden zusammen?
Das ist der entscheidende qualitative Unterschied, mit dem sich auch der Verfassungsschutz zunehmend schwer tut. Der Kläger lehnt das Grundgesetz nicht ab. Er legt es nur maximal absolutistisch aus, während er die nachgelagerten Verwaltungsgesetze, also das SGB II, die Kostengesetze, als illegitim oder nichtig betrachtet.
Okay, verstehe.
Für die staatlichen Behörden ist jedoch oft nicht primär die verfassungsrechtliche Theorie das Problem, sondern die faktische Konsequenz, nämlich die systematische Blockade.
Die nennen das doch Papierterrorismus, oder?
Lähmt den staatlichen Apparat irgendwann.
Und der Staat wertet diese systematische Lähmung dann einfach als direkten Angriff auf seine Handlungsfähigkeit.
Richtig. Der Lagebericht warnt davor einer regelrechten Eskalationsspirale. Wenn Akteure sich vollständig aus dem gesellschaftlichen Konsens der Verwaltung verabschieden, das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellen und auf ihre absoluten Souveränität beharren, dann entstehen Parallelwelten.
Das klingt gefährlich.
Der Bericht nennt auch drastische Beispiele aus extremen Teilen dieses Spektrums. Waffenfunde, gewalttätige Gegenwehr bei Vollstreckungsmaßnahmen und den Verdacht auf Bildung terroristischer Vereinigungen.
Kläger in unseren Akten jetzt rein mit juristischen Mitteln kämpft, ordnet der Staat diese fundamentale Systemopposition also als Vorstufe zu einer potenziellen Gefährdung der öffentlichen Ordnung ein?
Genau so ist es.
Es ist im Grunde ein kompletter kommunikativer Zusammenbruch. Beide Seiten sprechen von Recht, meinen aber etwas völlig anderes.
Absolut. Der Bürger leitet sein Recht aus einer absoluten Interpretation der Verfassung und aus UN-Menschenrechtsresolutionen ab.
Und der Staat hingegen pocht auf sein Verwaltungsrecht, auf prozessuale Ordnung und auf sein Gewaltmonopol, um die Gesellschaft am Laufen zu halten.
Und in diesen toten Winkel der Kommunikation eskaliert der Konflikt dann unweigerlich. Die Justiz reagiert auf die Systemblockade oft mit Standardabweisungen, was den Kläger dann wiederum in seiner Überzeugung bestärkt, dass der Staat illegitim und willkürlich handelt.
Lasst uns das große Bild noch einmal für unsere Zuhörer zusammenziehen. Wir haben heute echt tief in den Maschinenraum unseres Sozialsystems geschaut.
Das haben wir.
Wir haben gesehen, dass das Existenzminimum laut Verfassungsgericht eine absolute Untergrenze ist, die nicht durch Sanktionen einfach auf Null gekürzt werden darf. Wir haben das Feuerwehrprinzip beleuchtet, das den Staat zwingt, bei akuter Not zuerst zu helfen und danach erst Fragen zu stellen.
Mhm.
Und wir haben die Dispositionsfreiheit analysiert, also diese Option, durch eine Antragsrücknahme dem Kontrollregime des Jobcenters die datenschutzrechtliche Grundlage zu entziehen. Das Vampirprinzip quasi.
Und wir haben erlebt, wie dieser Kampf mit dem Zitiergebot und dem Verweis auf IT-Fehler beim elektronischen Postfach auf die absolute verfassungsrechtliche Spitze getrieben wird.
Bis hin zu dem Punkt, an dem der Staat diese juristische Gegenwehr als sicherheitsrelevante Bedrohung einstuft.
Was uns diese juristische Materialschlacht eigentlich zeigt, ist, wie fragil der Gesellschaftsvertrag an seinen Rändern ist.
Wie meinst du das genau?
Naja, der Verwaltungsstaat funktioniert ja nur, weil die überwältigende Mehrheit der Menschen diese Prozesse, die Formulare und die Hierarchien einfach akzeptiert. Sobald jemand diese unsichtbaren Regeln konsequent hinterfragt und die rechtlichen Hebel bis zum Äußersten ausreizt, gerät das System massiv ins Stottern.
Also, was nehmen wir aus all dem für dich, unseren Zuhörer, heute mit? Es geht hier nicht nur um ein paar verschrobene Paragraphenreiter, es geht wirklich um die grundlegende Statik unserer Gesellschaft.
Genau. Und ich möchte dir als Zuhörer noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben, der weit über diese spezifischen Gerichtsdokumente hinausreicht.
Hau raus.
Denk mal darüber nach, das Verfassungsgericht sagt, die Menschenwürde bedeutet, dass wir nach unseren eigenen, autonom gebildeten Maßstäben leben dürfen. Frei und selbstbestimmt.
Ja.
Aber in einem modernen Sozialstaat ist Fürsorge fast immer an Bedingungen, an Verwaltung und an Kontrolle geknüpft. Ab welchem Punkt schlägt diese staatliche Fürsorge eigentlich in ihr Gegenteil um?
Gute Frage.
Ab wann wird die gut gemeinte Hilfe durch ständige Nachweise, Zwangsbewerbungen und Sanktionsdrohungen zu einer Bevormundung, die genau den freien Willen bricht, den das Grundgesetz eigentlich schützen soll?
Da muss man wirklich mal drüber nachdenken.
Wie viel administrative Kontrolle verträgt eine freie Gesellschaft, bevor die unantastbare Würde des Einzelnen zu einer reinen Verwaltungsfloskel wird?
Eine Frage, die absolut keine bequemen Antworten zulässt, aber die es wirklich wert ist, gestellt zu werden. Schön, dass du bei dieser tiefgehenden Quellenanalyse dabei warst und dich mit uns durch dieses juristische Dickicht gekämpft hast. Bleib kritisch, schau genau hin, wie die Systeme um dich herum funktionieren und bis zum nächsten Mal.